Universität Hamburg.
Der Titel, ich habe mir noch überlegt, ob man es auch ein bisschen anders nennen könnte, campusorientierte IT-Strategien, das ist, was am Schluss dieser Überlegung herauskommen soll. Der Abriss meines Vortrages, ich möchte nur ganz kurz Ihnen das ZKI vorstellen, dann auf die zentralen IT-Services an Hochschulen eingehen. Wir haben im Vortrag von Herrn Gerling sehr deutlich gehört, was dezentral inzwischen passiert, die hohe Dynamik aufgreifen dessen, was im Internet ist, darauf kurz eingehen. Aus diesem Spannungsverhältnis zwischen zentralen Services und der hohen Dynamik, die wir dezentral sehen, eine gewisse Gegenüberstellung vornehmen, wo sind die Vor- und Nachteile und dann eigentlich dahin kommen, wie können wir die Dinge synergetisch so nutzen, dass die hohe Dynamik, die wir von außen haben und die Charakteristiken, die innerhalb der Hochschulen bei etablierten IT-Service-Einrichtungen da sind, dass wir das zusammenführen können. Das heißt, Kooperationsansätze sowohl von den zentralen Dienstleistern zu den Strukturen innerhalb des Campus und ich gehe hier spezifisch auf die forschungsorientierten Aspekte ein, also auf die Wissenschaftler, weniger auf Campus-Management oder ähnliches. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, essentiell bei dieser zunehmenden Dynamik auch die Kooperation zwischen den IT-Service-Einrichtungen innerhalb Hochschulen, aber auch hochschulübergreifend einzugehen und hier spielt, glaube ich, auch der ZKI eine Rolle oder wir sehen uns in der Rolle hier auch tragend, das weiterzuentwickeln. Und am Schluss Kooperationsansätze bei IT-Services und zu welchen Schlussfolgerungen komme ich? Also wie sollte sich das Ganze in IT-Strategieüberlegungen an Hochschulen umsetzen? ZKI e.V., wenn Sie in die Satzung gehen oder auf die Webseiten, finden Sie dort, fördert die Informationsverarbeitung in Lehre, Forschung und Forschung in Hochschulen und öffentlichen Großforschungseinrichtungen. Wie Sie hier sehen, steht nur Lehre und Forschung da. Campusmanagement und Ähnliches, was wir zunehmend aufgreifen, ist in der frühen Phase noch nicht so ausgeprägt gewesen. Der ZKI e.V. unterstützt Rechenzentren bei der Einführung ihrer Aufgaben durch Erfahrungsaustausch, Kooperation zwischen Mitgliedern, Empfehlungen zur Erbringung von Diensten und auch der Zusammenarbeit mit externen anderen Organisationen, typischerweise bildungsnahen Organisationen und wissenschaftsfördernden Einrichtungen. Wir verstehen uns als eine Selbsthilfeorganisation, das heißt, durch die Zusammenarbeit wollen wir erreichen, dass die IT-Services in den Hochschulen besser erbracht werden können. Was sind denn typischerweise die Services, die traditionell etabliert aus zentralen Strukturen heraus erbracht werden? Ich glaube, das ist allgemein bekannt, die Netzinfrastrukturen in mehr oder weniger Ausprägung, Server, die zentralisiert betrieben werden mit der zunehmenden Komplexität von Virtualisierung, Plattenspeicher, Bandspeicher, sozusagen den ganzen Lebenszyklus von wissenschaftlichen Abläufen abdeckend, Drucker, Peripherie, sonstige Infrastruktur wie Plotter und Ähnliches, was im gewissen Maße abnimmt. Darauf aufsetzend haben wir dann bestimmte Grunddienste wie E-Mail-Erbringung, Webauftritte, Videokonferenzen und hier sehen wir bereits, dass ein zunehmender Konkurrenzdruck von außen kommt. Herr Gerling hat das angesprochen. Werden Uni-Adressen eigentlich verwendet oder gibt es auch wirklich gute Gründe, andere Adressen zu etablieren, außer dass ich bei Google oder sonst wo bin? Datensicherung, Datenarchivierung ist so ein typischer Bereich, für den zentrale Einrichtungen stehen. Eigentlich wesentlich die Bereiche, wo wir über Nachhaltigkeit argumentieren können. Identity Management, von Herrn Juhling angesprochen, als ein ganz zentrales Element, auf dem viele der Dienste aufsetzen und auch zu einer Konsolidierung von IT-orientierten Diensten im Campus geführt werden kann. Single Sign-On war lange ein Schlagwort. Inzwischen höre ich zunehmend auch solche Stichworte wie dieses eine Passwort geknackt und ich komme an alles ran. Access Management sind weitere Themenstellungen. Sicherheit von Endgeräten und des Netzes mit den ganzen, insbesondere im Campus stattfindenden IT-Verarbeitung. Wir können keinem Studierenden vorschreiben, was er einsetzt. Wir bezahlen es ja nicht. Die kommen mit ihren eigenen Geräten. Haben wir hier natürlich eine besondere Situation. Campus Management und E-Learning sind auch zentral betriebene Services. Wie das angesiedelt ist und wie das organisatorisch in Hochschulen aufgesetzt ist, kann durchaus variieren, ist aber typischerweise auch mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt zu betrachten. Und dann kommen wir in modernere Bereiche wie Wikis, Groupware, Blogs, synchrone Kooperation, das wären Videokonferenzen oder Ähnliches. All diese Bereiche sind, glaube ich, relativ gut abgedeckt. Wir haben auch wissenschaftsnahe Dienste, also Informationsversorgung. Virtuelle Forschungsumgebung ist so ein Themenbereich, der von der DFG wesentlich gefördert wird, um auch komplexere Arbeitsabläufe in der Wissenschaft zu unterstützen und auch die nachhaltig durch IT-Service-Strukturen unterstützen zu lassen. Ich habe nachher ein, zwei Beispiele dazu und wie sich das auswirkt. Workflow-Support, Data Lifecycle Management ist ein weiterer Aspekt. Wie gehen wir mit den Daten um? Bis hin zu den Empfehlungen der DFG, gute wissenschaftliche Praxisdaten 10 Jahre über die Laufzeit von Projekten hinaus noch zu erhalten. Standortübergreifende Forschungskooperation nimmt ganz stark zu. Exzellenzinitiative hat auch wesentlich dazu geführt, dass der Schwerpunkt weiter ausgebaut wird. Wie müssen wir als IT-Service-Einrichtung das Ganze unterstützen? Angefangen von Einwerbung neuer Professoren auf einer weltweiten Skala, über Bewerbungsgespräche, die über Videokonferenz unterstützt werden, über Datenbanken, die weltweit zugreifbar sind. Diese Stichworte, die von Herrn Gerling kamen, Rechtsraum innerhalb Europa, greift normalerweise inzwischen nicht mehr, weil wir kooperieren weltweit. Wir müssen eigentlich erreichen, dass wir diese Kooperation der Wissenschaft auf einer weltweiten Basis so gut wie möglich unter allen Aspekten unterstützen können. Was sind die Charakteristiken, wenn wir zentrale Dienst erbringen? Und das ist sehr idealisiert hier dargestellt. Ich glaube, jeder Rechenzentrumsleiter, der hier im Raum sitzt, wenn er an die eigene Nase greift, wird feststellen, dass das mehr oder weniger gut umgesetzt ist. Schauen wir es uns idealisiert mal an. Wir sollten uns bemühen, dorthin zu kommen. Das heißt, wir brauchen typischerweise ein gutes Change Management bei der Einführung von neuen IT-Diensten oder bei der Überführung von IT-Diensten in modernere Fassungen. Die ganzen datenschutz- und personalrechtlich konformen Umsetzungen sind adäquat zu betreiben, was typischerweise Gremienbeteiligung, Verwaltung, Personalrat bedeutet und damit natürlich auch entsprechende Zeithorizonte. Schriftliche Dienstvereinbarung sehe ich als einen wesentlichen Vorteil. Es ist dokumentiert, was denn erbracht wird und wie es erbracht wird. Wir müssen uns Betriebsmodelle für Hardware, Software und die darauf setzenden Schichten überlegen. Das sollte auch sauber formuliert sein. Ausgebildete Betriebsmannschaft ist, glaube ich, auch ein essentielles Element, wo wir uns differenzieren können als zentrale Einrichtung. Wenn auf entsprechenden Software-Tools aufgesetzt wird, dann sollten wir unsere Mitarbeiter dort schulen, sodass die auch möglicherweise mit Zertifizierung adäquat damit umgehen können. Dokumentierte, nachvollziehbare Arbeitsabläufe. Wechsel in der Mannschaft sollte eigentlich zum Zusammenbruch eines Dienstes führen. Und derartige Effekte sehen wir durchaus in Universitäten bei entsprechend, ich nenne es mal, schlampiger Umsetzung oder Umsetzung unter Rahmenbedingungen, die das Ganze etwas schwieriger machen. Das heißt, wir brauchen Qualitätsstandards, die auch zu garantieren sind bei dieser Diensterbringung. Natürlich ist das Ganze bedarfsorientiert, mittel- und langfristig zu sehen. Bestimmte Dienste sind irgendwann veraltet, haben ausgedient, sind auch wieder abzubauen. Dienste nehmen zu. Das heißt, wir müssen adäquat rechtzeitig planen, wie diese Dienste hochgefahren oder auch wieder abgebaut werden zugunsten nachfolgender Dienste. All das sind Ansprüche, die eine gewisse Komplexität und deshalb auch eine gewisse Schwergewichtigkeit bedeuten, aber mit Aspekten wie Nachhaltigkeit oder Ähnlichem versehen sind. Lassen Sie mich jetzt zu der anderen Seite springen. Das war das, warum ich mich auch vorher bedankt habe für die Präsentation von Herrn Gerling. Das ist diese schöne neue Welt draußen sozusagen. Und draußen gilt für jeden von uns. Bei Herrn Gerling, seine Kinder haben das Ganze bei sich drauf, meine genauso. Und das heißt, also über WhatsApp ist da ziemlich sicher meine Telefonnummer auch unterwegs und so weiter. Also auf der einen Seite haben wir diese neuen internetbasierten IT-Dienste, die einfach so attraktiv sind, dass man schwer hat, sich denen zu verweigern. Der typische Einstieg ist, man hat sein Smartphone, man setzt das Ganze privat ein, aber die Grauzone verwischt zunehmend, dass man das auch rüberzieht und dann auch in den dienstlichen Bereich einsetzt. Insbesondere, wenn es eine Zustimmung noch gibt, dienstliche Geräte auch für private Zwecke zu nutzen oder ähnliches. Also welche Dienstvereinbarung haben wir hier? Sei es Dropbox, SkyDrive, iCloud oder solche Stichworte wie PowerFlow oder OwnCloud, das sind Themenbereiche, wo in verschiedenen Bundesländern darüber nachgedacht wird, derartige Dienste jeweils auch für die Wissenschaft rechtskonform aufzusetzen. Real-Time Collaboration. Google Docs setzt auf Google Drive auf. Google Docs heißt, ich kann geshared an Dokumenten arbeiten. Das heißt, wenn Sie gemeinsam einen SFB aufsetzen mit einigen Kollegen innerhalb einer Universität, ist das eine hervorragende Plattform, um gemeinsam einen Antrag zu schreiben. Die PowerPoints oder die Folien, die da zu präsentieren sind, können gemeinsam erstellt werden. Spreadsheets können gemeinsam bearbeitet werden. Tolle Umgebung. Die Verführung ist groß und wenn Sie da noch dazu addieren, Freiheit von Forschung und Lehre, dann stellen Sie fest, dass in vielen Universitäten das Mittel der Wahl ist, um SFBs aufzusetzen, Kooperationen auf deutscher, europäischer, weltweiter Skala voranzutreiben. Oft mit der Argumentation ist ja bloß partiell, was da drin steht, das ist kein globales Wissen und so weiter. Skype, Messaging und ähnliches. Wer seine Kinder weltweit während des Studiums unterwegs hat und in Kontakt halten wird, wird zu Hause wahrscheinlich Skype auf dem Rechner haben, wie ich auch. Und dann geht es natürlich sehr schnell dahin, dass das auch privat auch dienstlich genutzt wird. Das war die eine Welt. Die zweite Welt, die hier in den Themenbereich genauso reingehört, ist, dezentral, also innerhalb des Campus, in den Fachgruppen, an den Lehrstühlen, individualisierte IT-Services aufziehen, mit einigen Aspekten, die im Kontrast zu dem vorher standen, kommen wir gleich noch dazu. Blogs. Ich bin irgendwo unterwegs, als Student fange ich an, mit WordPress mir irgendwo so ein Tagebuch aufzubauen, an dem alle meine Freunde teilnehmen können. Natürlich werde ich das einsetzen, wenn ich weiß, wie es geht, um auch Kooperationen in der Wissenschaft zu treiben. Shared Editing, Etherpad ist so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie von Etherpad mal gehört haben, das war im Open-Source-Bereich ein Produkt, das erlaubt, Editieren geshared zu machen. Also mehrere sitzen gleichzeitig dran, wenn Sie Videokonferenz haben, können Sie gleichzeitig ein Dokument editieren. Wenn ich es recht im Kopf habe, hat Google das Ganze aufgekauft. Sie haben plötzlich massive Umbrüche in Verfügbarkeit. Also wenn Sie mit dem Gedanken Nachhaltigkeit rangehen, haben Sie hier ein massives Problem. Aber Sie haben immer wieder so hochpoppende Tools, hohe Attraktivität, keine Garantie für eine bestimmte Lebenszeit. Und deshalb macht man solche Tool-Hopping-Ansätze. Das ist jetzt gerade interessant, dann gehe ich zum nächsten Tool. Ich habe nachher einen ganzen Zoo zusammen, der mit einer gewissen Halbwertszeit dann auch wieder verfällt. Das ist aber etwas, was sozusagen aus dem individuellen Ansatz heraus ganz stark getrieben wird, weil nämlich die Start-up-Zeit sehr kurz ist. Ich kann das mir zugreifen, herunterziehen, ist da, geht. Geht erstmal und zwar mit der Zufriedenheit, die ich brauche. Herr Gerling hat vorher auf Dropbox hinverwiesen. Das sind typischerweise Tools, die mit dem einfachen Funktionalitätsumfang, die die haben, mit einem hervorragenden Einfachheit der Nutzung eine sehr große Verführungskraft haben. Sobald Sie in komplexere Arbeitsvorgänge, in Gruppen oder ähnliches denken, kommen zusätzliche Fragestellungen. Kann ich gruppenspezifisch etwas aufmachen und so weiter? Dann kommen wir in einen Aspekt, der das erheblich schwieriger macht. Also die Diskrepanz hier zwischen, ich greife was auf, aber wie weit reicht es denn? Und habe ich das vorher untersucht, bevor ich das intensiv einsetze, kommt hier zum Tragen. Ich erzähle diese Aspekte jedes Mal unter dem Betrachtungsweise, dass an Instituten derartiges wiederholt passiert. Was ich zum Beispiel in der letzten Zeit sehe, ich weiß nicht, ob Sie diese NAS-Boxen kennen, Network Attached Storage, das heißt, ich kaufe mir einen Speicher, der ganz einfach bei mir auf dem PC gemountet werden kann. Ich stelle mir das zu Hause hin, da sind zwei Platten drin, die gemirrt laufen, also ich habe schon eine Datensicherheit für zu Hause meine Filme oder die Familienfotos oder ähnliches und das ist von jedem PC im Haus zugreifbar und hat Durchsatzraten, da sind Sie bloß noch platt. 60 Megabyte pro Sekunde, wenn Sie ein Gigabit-Netz haben. Sie fühlen sich im Schlaraffenland. Und wenn Sie das Ding gekauft haben für ein Apple und ein Ei, stellen Sie fest, oh Gott, da sind ja noch haufenweise Tools drauf. Ich habe so ein paar Symbole da unten rausgezogen. Die nehmen ganz schnell zu. Sie brauchen bloß draufklicken und Sie haben ein Wiki drauf, Sie haben einen E-Mail-Server drauf, Sie haben WordPress drauf, Sie haben eine Cloud-Infrastruktur drauf. Das ist so einfach, dass die Verführung ganz, ganz groß ist. Ich habe VPN drauf. Wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Welt und einen gesicherten Zugang von irgendeinem freien WLAN haben will, gehe ich zu Hause auf mein VPN, auf dieser Box und gehe dann weiter. Also sehr große Verführung. Wie gehen wir damit um? Das ist nämlich das, was sich uns präsentiert. Und ich sehe durchaus, dass im Campus an den Lehrstühlen diese Boxen gekauft werden. Also wird dort genau das Gleiche passieren. Die Dienste kommen der Reihe nach dort hoch. Natürlich im nächsten Schritt mit der Erwartungshaltung. Das geht für mich ja ganz trivial. Ich muss kaum einen Aufwand reinstecken. Und was macht ihr da eigentlich am Rechenzentrum? Ihr braucht ewig, um irgendeinen neuen Dienst aufzuziehen. Vielleicht noch so als kleine Ergänzung. Wenn Sie hier irgendeines dieser Tools laden, haben Sie auch den netten Nebeneffekt, dass Sie in ziemlicher Regelmäßigkeit Patches kriegen. Das heißt, Sicherheitslöcher sind gestopft und so weiter. All das, was Sie sich eigentlich wünschen. Das heißt, da sind auch gewisse Qualitätsstandards umgesetzt. Und das sind dann wieder Aspekte, wo wir in unserem Bereich der Rechenzentren, der Dienstleister, IT-Dienstleister kommen, schaffen wir es mit unseren Mannschaften, Qualitätsstandards so aufrechtzuerhalten, wie wir es eigentlich müssen, um gegenhalten zu können. Und ich glaube, hiergegen werden wir nicht gegenhalten können. So wie vorher das Stichwort war, gegen die gesammelten Services, die von Google, Amazon, Microsoft und so weiter angeboten werden, mit den Mannschaften, die dahinter sitzen, werden wir nie den gleichen Service-Level wie die hinkriegen. Wir sehen aber durchaus, dass in gewissen Zeithorizonten dort Umbrüche sind. Ich glaube, wer länger unterwegs ist und mal abzählt, welche Firmen es alle nicht mehr gibt, ich erinnere mich noch an eine Firma DEC, eine Firma Apollo, eine Firma Sun und so weiter, dann sehen wir, dass wir gewisse Fluktuationen haben. Die IT-Service-Anbieter, und das sind große Strukturen, die eigentlich auch mittel- und langfristig Services anbieten, Infrastrukturen anbieten oder Hardware anbieten, dann sehen wir, dass hier gewisse Umbrüche sind. Stellen wir die beiden Bereiche gegenüber, dezentral versus zentral. Dezentral heißt dann, wir können sehr kurzfristig solche neuen Dienste einführen. Das geht auch sehr leichtgewichtig. ich kaufe die Hardware für ein Apple und ein Ei, kriege nebenher die ganzen Dienste umsonst geboten, reduzierte Kosten. Das Ganze ist aber nie wirklich betrachtet worden unter datenschutzrechtlichen Aspekten. Also wenn am Institut da was aufgezogen wird, ich gehe auf Google Docs oder ähnlich, das wird nicht betrachtet. Keine SLAs, keine Schulungen und wir haben typischerweise auch noch eine Mitarbeiterfluktuation. Unter diesem Schlagwort Freiheit von Forschung und Lehre werden Sie typischerweise nicht mit dem Personalrat in ein Institut laufen und denen drohen, ihr verwendet da irgend so ein neues Tool, das dürft ihr aber gar nicht, ihr müsst euch vorher von uns die Genehmigung abholen und jeder Klick muss eigentlich genau eingereicht werden, erst dann darf der Wissenschaftler seine wissenschaftlichen Arbeit machen. Das heißt, mit diesem Freiheit von Forschung und Lehre sind wir hier oben ganz anders aufgestellt. Zentral heißt, wir haben lange Einführungszeiten, wir gehen aber mit dem Anspruch hoch, hohe Qualitätsanforderungen abzudecken. Garantierte Uptimes werden zunehmend gefordert. Wir bekommen von Amazon, von Google keine Garantien über Cloud-Service-Qualitäten. Es sei denn, sie kaufen sich dort ein. Aber dann sind die freien Dienste natürlich nicht mehr vorhanden. Zertifiziertes Know-how bei komplexen Diensten. Und da behaupte ich, dass wir als die zentralen IT-Dienstleister eine gewisse Pflicht haben und uns auch weiterentwickeln müssen, dass wir hier mit einem anderen Qualitätsstandard rangehen können im Vergleich zu jemandem, der sich so eine NAS bei sich gekauft hat, sich nie wirklich intensiv eingearbeitet hat und hinterher wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, das Ding zu skalieren oder ähnliches. Nachhaltiger Betrieb, das ist eigentlich das, wo wir uns ganz wesentlich unterscheiden. Kooperationsmodelle zwischen IT-Dienstleister und deren Wissenschaftler. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, was im Campus passiert, wenn wir die zentralen IT-Dienstleister anschauen, dann heißt das nicht den Schritt zurückgehen und sagen, die können wir nicht einholen, lass die einfach machen, sondern es geht eigentlich darum, darüber zu reden, wie wir diese tolle neue Welt mit dem verheiraten können, was an zentralen Services mit Nachhaltigkeit zu erbringen ist. Das heißt, kurzfristige Nutzung neuer IT-Entwicklungen, die sollte durchaus an den Instituten stattfinden, was ausprobieren. Das machen die sowieso, also sehen wir das als positiv. Die kommen dann auf uns zu, da gibt es ein neues Tool. Und dann sollten wir eben uns parallel dazu aufstellen, rechtzeitig zu evaluieren, was da an neuen Entwicklungen läuft. Das ist in dem zweiten Block. Lokalisierte IT-Effekte ohne globale Auswirkungen. Wenn dort was schief geht am Institut, sind ein paar wenige Leute betroffen. Das heißt, das Risiko ist auch nicht so groß. Begleitung durch zentrale Einrichtungen. Wenn wir uns rechtzeitig als Partner aufstellen für die Institute in diesem Bereich, dann können wir auch schauen, dass wir rechtzeitig evaluieren und schauen, was übernehmbar ist. Das heißt, nach generischen Aspekten gucken, was ist übertragbar, können wir damit einen Dienst für viele Institute, für mehrere Fakultäten aufbauen und diese Nachhaltigkeitsaspekte dann eben weitertreiben. Wir sehen durchaus, dass das Ganze von der DFG unterstützt wird. Das heißt, virtuelle Forschungsumgebung geht genau dorthin. Oder von der DFG im Bereich SFB, Sonderforschungsbereich oder Transregios. Da gibt es Infrastrukturprojekte, die genau sowas unterstützen. Zwei, drei Beispiele. Es gibt ein Projekt jetzt aus der eigenen Universität, aus der Philosophischen Fakultät, Digital Averroes Research Environment. Das heißt, ein Lehrstuhl baut auf eine Forschungsdatenbank mit Zugangsmethodik und so weiter zu einem Philosophen aus dem 11. Jahrhundert. Die DFG hat dem Wissenschaftler gesagt, wir fördern das Projekt, aber nur, wenn eine Nachhaltigkeitseinrichtung, das Rechenzentrum mit drin ist und dafür Sorge getragen wird, dass diese Plattform, die hier aufgebaut wird, die auch weltweit den Forschern angeboten wird, dass die Nachhaltigkeit auch über das Förderende der DFG hinaus aufrechterhalten wird und dass auch Softwarestandards verwendet werden, die auch einen mittel- und langfristigen Betrieb garantieren. Wir sind zum Beispiel in so einem Transregio drin, 32, in dem der Wissenschaftler, einer meiner Kollegen aus der Geoinformatik, angefangen hat, eine entsprechende Arbeitsumgebung aufzubauen, eine Datenbank mit Zugriffsmethodiken. In der zweiten Förderphase, wir gleichberechtigt jetzt reingehen, in der dritten Förderphase, ich als Rechenzentrumseite mit meiner Informatikprofessur das Ganze aufnehme und dann mittel- und langfristig weiter anbiete. Aus Knappheit der Zeit springe ich da drüber. Das war der eine Aspekt, Kooperation, Zentraleinrichtung Wissenschaftler. Der andere Aspekt ist aus meiner Sicht ganz essentiell eine Ergänzung, nämlich Kooperation zwischen den IT-Dienstleistern. Wir haben sowas bereits, es gibt das GAU-Center, da arbeiten die drei nationalen Zentren im Bereich HPC zusammen. Wir diskutieren jetzt, gemeinsame Speicherbereiche aufzubauen, die dann von zwei, drei Hochschulen betrieben werden, aber einem ganzen Bundesland angeboten werden. Im DFN-Verein wird gerade darüber diskutiert, wie das in einer koordinierten Weise bundeslandübergreifend stattfinden kann. Cloud-Modelle kommen sukzessive hoch. Die DFG unterstützt das Ganze auch mit ihren Hardware-Förderprinzipien, indem sie inzwischen das Standortprinzip aufgehoben hat. Also ich bekomme nicht bloß Förderung, wenn ich etwas an einer Uni hinstelle. Ich bekomme durchaus Förderung, wenn ich es uniübertragend mache. Einkaufsgemeinschaften entstehen. Oder Kompetenzvermittlung ist so ein Stichwort, was wir gerade im ZKI diskutieren. Können Kollegen, die an einem Rechenzentrum spezifische Kompetenz aufgebaut haben, die den anderen Kollegen beratend zur Verfügung stellen? Evaluierung, kollegiale Evaluierung sind weitere Stichworte. Gemeinschaftliche Bewertung von neuen Marktangeboten. Schlussfolgerung, letzte Folie. Wo sehen wir Synergien bei dem Ganzen? Eben gerade Synergien zwischen zentralen und dezentralen Diensterbringern sind positiv zu suchen. Die Dynamik findet sowieso statt. Wie können wir die aufgreifen und zum Nutzen der Hochschule, für die wir Dienstleistungen erbringen, machen? Auswahlkriterien für zentrale versus dezentrale Diensterbringung. Was kann besser vor Ort stattfinden? Was machen wir besser zentral? Wie können wir kooperieren? Ist ein essentielles Element dabei. Kooperationsmodelle verteilter Diensterbringung. Moment. Das war das, was ich gerade angesprochen habe. Und kooperationsorientierte Profilbildung von IT-Service-Einrichtungen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das Ziel, das wir uns auf die Fahnen schreiben müssen als IT-Service-Einrichtung. Wir müssen unser Profil weiter schärfen in diesem Kooperationsansatz. Offen sein für die Kooperationen und diese weitertragen oder erstmal aufbauen. Danke.